Hallo Franzi.
Hi, Sebastian.
Was sagst du, Kaffee oder Mythos?
Wie immer beides.
Wie immer beides.
Das ist schon Routine geworden, dass wir uns hier treffen.
dann lassen wir das jetzt weg, diese Frage. Wir fangen jetzt immer mit Smalltalk an. Vielleicht bringt das einfach mehr. Wie sieht für dich ein perfekter Arbeitstag aus?
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Mit dem Fahrrad?
Mit dem Fahrrad. Das ist immer richtig schön.
Kannst du das
gerne einen Podcast hören? Nee, kann ich nicht. Aber das wäre mein...
Das wäre dein Traum?
Das wäre mein Traum, ja.
Ach so, okay. Mhm.
Also wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde, wären das 1,5 Stunden.
Und wie lange arbeitest du? Also ist der Radweg dahin für dich Arbeitszeit?
Nee.
Nee. Rein rechtlich ja schon irgendwie, aber...
Nee, tatsächlich nicht.
Für dich Zeit.
Angestellter glaube ich nicht. Als Selbstständiger vielleicht, in deiner Position, aber bei mir nicht.
Du bist versichert auf dem Arbeitsweg, also ja, von daher ist es ein Arbeitsweg.
Also ich würde mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und keine 60 Kilometer, sondern Grenze sind, sag ich mal so, um die 20 Kilometer. Würde nebenbei einen Podcast hören, vielleicht würde ich auch einfach nur meine Gedanken schweifen lassen. Dann finde ich es ganz cool, wenn man eigentlich früh so ein Daily hat mit dem Team oder mit der Managementgruppe, mit der Peer Group, um zu gucken, okay, was sind heute eigentlich so für wichtige Dinge? Vielleicht auch nochmal zu schauen, was ist denn gestern, wenn du jetzt im Produktionsunternehmen bist, ne? Was ist denn jetzt in den letzten Schichten passiert? Auf welche Themen muss ich mich vorbereiten? Oder was ist eben nicht passiert? Ja, ganz genau, dass du es weißt. Mhm. Im Finanzbereich immer super wichtig, das zu wissen, weil wirkt sich ja alles aus auf die Euros, ne? Und dann wäre ich ganz glücklich, wenn ich ein paar Sachen von meiner To-Do-Liste, die ich mir an dem Tag vorgenommen habe, auch abarbeiten kann. Ich bin mir ganz bewusst, dass die 10 Dinge, die da draufstehen, nicht nachher alle abgehakt werden können, weil Prioritäten sich ja sowieso immer ständig verschieben.
Und machst du die 10 Dinge zu Ende oder ist der Tag irgendwann zu Ende?
Der Tag ist dann irgendwann zu Ende und ich mache die 10 Dinge nicht zu Ende, weil ganz oft es so kommt, dass, wie gesagt, die Prioritäten verschieben sich und die 10 Dinge, die drauf standen, die sind auf einmal nicht mehr wichtig und du darfst dich mit anderen Sachen befassen. Mhm. Ich finde es ganz toll, wenn man seine Pausen einhalten kann, also auch zwischendurch, wenn du einfach schon ein bisschen Zeit und Luft hast, um wirklich Gespräche zu führen, so zwischen Tour und Angel, ob das jetzt irgendwelche Kaffee-Gespräche sind oder einfach mal ganz nett ins Büro reinzugucken und zu fragen, ey, wie geht's dir und an welchen Themen arbeitest du gerade, wo kann ich dir helfen oder was ist irgendwie wichtig für mich? Also ja, Zeit zu haben, wirklich in die Gespräche auch zu gehen, um nicht nur operativ, sondern auch strategisch was mitzunehmen. Eine coole Mittagspause zu haben mit den Leuten und da auch ein bisschen Smalltalk zu machen. Vielleicht im besten Fall ein Walk-and-Talk zu machen nach der Mittagspause. Mal kurz noch einen kleinen 10-Minuten Spaziergang, um dann wieder frisch weiter zu starten.
Eine gute Idee.
War immer meine Routine tatsächlich. Ja. Ist gerade auch ein bisschen abgeflacht, aber ja, mache ich wieder ab Montag. Morgen mache ich das wieder. Und dann den Tag im besten Fall so zu enden, dass ich meine Kinder aus dem Kindergarten abholen kann.
Und bist du, wenn du quasi Kinderbett, arbeitest du dann noch oder ist dann Feierabend?
Kommt drauf an. Im besten Fall ist Feierabend.
Okay.
Aber ganz oft sitze ich noch.
Gemacht werden.
Ja, sitze ich noch mal so 1 Stunde, maximal 2, aber wirklich maximal. Es kommt drauf an, wie gut die Kinder nachher im Bett sich zufrieden geben und dann wirklich schlafen.
Ja. Kannst du den Mythos schon erahnen?
Nee. Nein.
Ich sehe dir an, den kannst du nicht erahnen. Nein. Ja, super, es geht um Work-Life-Balance. Ich dachte, das ist mal ein schönes Thema, auch für eine Episode. Und ich habe den Mythos formuliert, natürlich wieder provokant. Work-Life-Balance ist kein Yoga-Kurs. Die besten Leistungsträger arbeiten nicht weniger, sie arbeiten bewusster.
Karriere ist kein Ponyhof. Der Podcast über Mythen, Macht und Selbstzweifel im Berufsleben.
Franziska und Sebastian sprechen über Aufstieg und Ausbrennen,
Herkunft und Haltung und warum Leistung oft nicht reicht.
Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen. Du hast mich in einer der ersten Episoden, die schon lange her sind, gefragt, wie mein Arbeitsalltag aussieht oder mein Arbeitstag morgens. Und ich habe irgendwann angefangen, ja morgens ins Fitnessstudio zu gehen und meinen Tag so zu strukturieren, dass ich auch meine Sachen schaffe und auch Arbeitssachen. Und das versuche irgendwie in Balance zu kriegen. Also das ist für mich Work-Life-Balance. Und deswegen denke ich, es ist für mich zumindest so, dass das eben nicht ich habe einfach ganz viel Freizeit und meine Arbeit. Für mich ist das nicht getrennt. Ich mache schon beides gerne, aber ich muss halt gucken, dass beides zusammenpasst. Wie ist denn das bei dir?
Also was bei mir immer super spannend ist in einem Angestelltenverhältnis, ist, dass du oft nicht alleine entscheiden kannst. Also wenn ich in meinen Terminkalender zum Beispiel gucke und drauf schaue, okay, wie oft kann ich eigentlich diesen Wunschtag, den ich mir wünschen würde, tatsächlich durchführen, dann ist die Quote wahrscheinlich unter 10%. Oh, weil ich super ad hoc Meetings im operativen Feuerlöschmodus ganz oft reinbekomme, wo man schnell springen muss. Und damit eben sich die Prioritäten verschieben, ne? Und man dann gar nicht mehr so die Luft und Zeit hat, was vor und was nachzubereiten.
Aber das passiert ja dann in deiner Arbeitszeit, die ja quasi mit dem Arbeitgeber irgendwie definiert ist. Dann wäre das ja okay. Aber du kommst, also ist denn bei dir Work-Life-Balance
ein Thema?
Ja, also oder ist es nicht ausbalanciert? Weil ich meine, letztlich, ich mache meinen 9-to-5-Job. Ja. Da kann ich auch Feuer löschen, alles super, aber um 15, 16 Uhr ist hier Feierabend.
Ja.
Wie ist denn das bei dir? Hast du da noch die Kontrolle über deine Zeit?
Ich würde sagen, wie definierst du wirklich Arbeitszeit? Weil ganz oft nehme ich auch ein Thema mit nach Hause, obwohl eigentlich meine Arbeitszeit in Anführungsstrichen vorbei ist. Was natürlich auch mit dem Thema Energielevel, Stresslevel und sowas dann zu tun hat. Ne? Also ich glaube, Work-Life-Balance würde ich für mich so definieren, dass wenn ich wirklich zu Hause bin, eine Balance habe, dass ich wirklich auch zu Hause bin. Also auch nicht nur körperlich zu Hause bin, sondern auch gedanklich zu Hause bin, um dann eben meine Freizeit zu gestalten. Und das gelingt mir manchmal tatsächlich nicht ganz so gut. Also ich nehme viele Themen mit, vor allem wenn sie menschenbetreffend sind. Also nicht mal unbedingt die fachlichen Themen, sondern wirklich die Themen, die Auswirkungen auf Menschen haben, auf bestimmte Situationen. Das ist dann was mich mit beschäftigt, was ich dann mit nach Hause nehme. Gott sei Dank, muss ich sagen, sind die Kinder da. Die reißen einen ja dann doch ganz schnell aus der Gedankenwelt raus und du musst präsent sein. Die akzeptieren das ja nicht, wenn du nur da bist im körperlichen Sinne, sondern du musst ja auch mental für die da sein. Da bin ich sehr, sehr dankbar und somit hast du, ich sag mal, so eine rausgerissene Pause, wo du den Gedanken wieder wegschieben kannst. Und entweder kommt er dann abends wieder und du kannst ihn dann wieder wegschieben oder musst ihn dann halt mal noch ein bisschen bearbeiten. Ne? Also das, muss ich sagen, gelingt mir nicht immer ganz gut. Da würde ich mir wünschen, dass ich da mehr Abstand hinkriege. Und generell Work-Life-Balance in dem Sinne, so wie du sagst, okay, du gehst jetzt irgendwie früh zum Sport und das ist halt deine Zeit, deine Me-Time.
Es geht ja nur, weil es geht. Also ja.
Habe ich auch noch ein bisschen was zu tun.
Aber ist ja vielleicht das Fahrradfahren auf dem Weg dahin, ist ja...
Das total, das wäre denn die Me-Time.
Das wäre ja vielleicht das Gleiche.
Ja.
Ich brauche ja bloß meine, was hast du gesagt, 60 Minuten ja maximal. Die habe ich ja auch. Also mehr ist das ja morgens nicht.
Ja, bei mir ist es jetzt die Zeit im Auto sitzen und zur Arbeit zu fahren. Ist auch okay. Zwar bewege ich mich da nicht, aber da bin ich mal nur für mich. Und kann meine Gedanken sortieren und komme dann relativ frisch eigentlich zur Arbeit an und kann relativ frisch wieder nach Hause fahren. Das ist so dieser Abschluss von jetzt kommt eine neue Phase an dem Tag.
Jetzt, wo du das gerade sagst, für mich sind Dienstreisen übrigens super Work-Life-Balance. Oh, ich liebe Dienstreisen, weil erstmal hast du abends ein bisschen Zeit, wenn du es nicht übertreibst mit den Kollegen, dass du irgendwie jeden Abend irgendwie essen gehst. Dann hat man irgendwie auch Zeit für sich. Ich fahre auch gerne Auto, aber auch jetzt mittlerweile wieder gerne Zug und du hast einfach Zeit. Also du musst ja nicht arbeiten im Zug. Kann man ja machen, wenn du Lust hast. Kannst ja was gucken, kannst was lesen, einfach nur rausgucken, Kühe zählen. Ja. Kannst ja alles machen. Ja, und das ist so entspannt manchmal, weil du aus dem Alltag rausgerissen wirst, aus deinem ersten Job, also der dir Geld bringt und der zweite ist dann Familie.
Ja.
Also Kinder erziehen ist ja manchmal auch ein Job.
Ist immer ein Job.
Deswegen liebe ich Dienstreisen.
Ja. Sebastian ist immer ein Job.
Er ist immer ein Job. Er ist eigentlich immer ein Job, richtig. Ich habe mal wieder ein Bundesamt gefunden für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das ist das Gleiche, was wir, glaube ich, beim letzten Mal hatten. Und habe mir überlegt, selbe Studie übrigens, da geht es darum, wie sich Belastung auf Arbeitnehmer auswirkt und was man als Unternehmen tun muss, um dem vorzubeugen. Und ich habe rausgelesen, was könnte das mit Work-Life-Balance zu tun haben? Also muss man jetzt zum Beispiel eine Gesundheitsförderung einführen für seine Mitarbeiter oder muss man das vielleicht eher individueller machen? Und ich habe ein paar Thesen da rausgeholt und über die wollte ich mit dir nochmal sprechen.
Leg los.
Der erste ist, Belastung ist nicht gleich Arbeitsmenge, sondern Struktur. Also Belastung entsteht häufig durch unklare Anforderungen. Ich glaube, das haben wir jetzt hier ständig als Thema irgendwie unklare Anforderungen, ständige Unterbrechungen und fehlende Planbarkeit. Nicht durch die Arbeitszeit an sich, sondern dadurch, dass das so ist, dass es unplanbar wird.
Von dieser Unsicherheit, ja.
Und dann ist Work-Life-Balance heißt dann nicht weniger tun, sondern sinnvoller strukturieren.
Ja.
Und das, muss ich sagen, habe ich auch erst durch die Erfahrung festgestellt. Also ich kann dem Punkt sehr folgen. Wenn man Prinzipien gefunden hat, seine Arbeit zu strukturieren, wie Eisenhower oder Kanban oder was auch immer, was man da nutzt, bringt einen das mega gut durch einen Stress und auch durch Probleme, weil man das einfach priorisieren kann. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das gehört für mich schon zur Balance. Ist zwar Work-Balance, aber letztlich soll man ja dafür sorgen, dass man gesund bleibt. Ja.
Ganz, ganz wichtig, auch wenn ich so auf meine To-Do-Liste gucke, da stehen jetzt, weiß ich nicht, 10 Punkte drin oder ich habe sie halt im Kopf, okay, was ist denn heute irgendwie wichtig? Und dann stelle ich mir auch die Frage, also was ist wirklich wichtig? Also du kannst ja diese Punkte, die sind nicht gleichwertig. Ne? Mhm. Nur weil ich jetzt 8 von denen erfüllt haben, hätte ich vielleicht auch 2 von denen erfüllen können, die eine viel höhere Stellenwertigkeit haben. Mhm. Ja? Und sich dann wirklich die Frage zu stellen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Also was bringt mir an dem das Ziel, was ich verfolge? Welcher von diesen Punkten zahlt mir jetzt eigentlich am meisten auf dieses Ziel ein? Das wäre Priorität 1. Oder welcher von diesen Punkten lässt mich das fühlen, was ich eigentlich jetzt gerade brauche? Dann erledige doch das. Du musst nicht alle 10 Punkte erfüllen oder irgendwie schauen, dass du deine To-Do-Liste Hauptsache abhaken kannst. Mhm. Es geht darum, welche Punkte du zuerst abhakst, die den größten Benefit haben.
Das muss halt sinnvoll sein, ne? Ja. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man auf einer To-Do-Liste die unwichtigen Dinge abgearbeitet hat, fühlt man sich auch gar nicht so gut.
Ja.
Also geht mir jedenfalls so. Ja. Ich priorisiere die auch extrem. Ja. Ich nutze übrigens Eisenhower-Matrix.
Kannst du das vielleicht mal ganz kurz erläutern für die Zuhörerinnen?
Dann machen wir vielleicht mal ein extra Thema daraus, weil das ist relativ, relativ einfach erklärt. Ich glaube, es geht auch wirklich auf Eisenhower zurück, der seine Aufgaben priorisiert hat nach unwichtig und wichtig. Mhm. Das ist die eine Dimension und die andere ist, muss jetzt erledigt werden. Also ist eilig oder nicht eilig. Und danach kannst du eigentlich alle Aufgaben sortieren und wenn es nicht eilig und nicht wichtig ist, schmeißt den Zettel weg.
Ja, oder delegierst
halt oder und delegieren oder setzt Zeiten, wann du es erledigt haben musst und Dinge, die in dem Quadranten eilig und sehr wichtig sind, die machst du halt sofort.
Ja.
Und erstaunlicherweise lässt sich da, wenn du das morgens einmal machst.
Machst du das jeden Morgen?
Fast, ja. Fast jeden Morgen.
Also wahrscheinlich schon im Unterbewusstsein so veranlagt.
Nee, ich habe wirklich ganz analog an meiner Wand 4 Quadrate oder 4 Quadranten und klebe Post-its rein.
Mega. Verknüpft also das mal bitte in den Show Notes.
Ja, mache ich. Mach mal ein Foto auch. Da musst du gucken, was draufsteht. Aber, es hilft absolut.
Ja. Also mir zumindest. Ich habe da auch so eine coole Tabelle eben mit diesen Fragen. Ne? Was ist wichtig, welches Gefühl will ich haben und so weiter. Hau ich da auch mal mit rein.
Wenn man das strukturiert, dann kommt man auch zur Balance. Ja,
das glaube ich auch, weil du dann ein großes Wirksamkeitsgefühl hast mit den Aufgaben, die du erledigt hast.
Richtig. Das ist aber gut, weil der Punkt 2 ist Wirksamkeit. Selbstwirksamkeit statt Taktung. Wenn Mitarbeiter ihre Arbeit mitgestalten können, steigt die Zufriedenheit unabhängig vom Umfang. Das heißt, die Balance entsteht durch Autonomie und Einfluss, nicht durch pauschale Reduktion. Also nicht nur, dass du weniger machst, sondern du musst halt richtig strukturieren.
Wie du es machst. Genau. Ja. Und wie du gefragt wirst. Ja.
Überforderung entsteht durch schlechte Regeln. Fand ich auch ganz gut, daraus zu lesen. Also fehlende oder widersprüchliche Vorgaben zwingen zu ständiger Improvisation. Und wer weniger arbeiten will, sucht oft eigentlich klare Strukturen, weniger Reibungsverluste, mehr Wirkung. Und wenn du das findest, natürlich in deiner Arbeit, dann schaffst du es auch, ein bisschen mehr ausbalanciert zu sein, vielleicht auch mit einem guten Gefühl aus dem Arbeitstag rauszugehen und sich dann um 21 Uhr vielleicht doch nochmal hinzusetzen und über 3-4 Sachen nachzudenken, wenn du nicht überfordert bist.
Ja. Ich frage mich gerade, wann setzt dieses Gefühl von Überforderung ein?
Ja, das
wann ist es bei dir? Wann bist du überfordert?
Nie.
Okay, Sebastian, Frage nochmal. Wann bist du wirklich überfordert?
Wenn ich merke, dass ich meine Ziele nicht erreiche, dann bin ich auch überfordert. Weil dann muss ich mir Gedanken machen, sind die Wege richtig, sind die Ziele richtig? Also, wenn ich das feststelle, ich schaffe nicht das, was ich mir vorgenommen habe, dann bin ich überfordert, ja. Oder ist alles zu viel? Also wenn alles auf einmal bei wichtig und eilig drin klebt, dann ist es auch zu viel.
Bei mir ist es das Thema unsicher, wenn ich mich unsicher fühle. Wenn ich nicht genau weiß, was wird von mir erwartet. Mhm. Ne? Also wenn ich wirklich in diesem unsicheren Raum bin, wo ich mir eigentlich jemanden wünschen würde, der sagt, jetzt bieg einmal nach links oder einmal nach rechts ab oder lauf geradeaus oder wie auch immer.
Da brauchst du einen Management-Buddy, mit dem man das mal diskutieren kann.
Ja.
Ne?
Ja.
Hat man ja manchmal auch in Unternehmen, dass man da jemanden hat, mit dem man darüber reden kann, ja, um die Unsicherheit wegzumachen. Oder ChatGPT. Man kann ja wunderbar mit ChatGPT diskutieren und mal einfach auch Gegenpositionen zu deiner eigenen diskutieren lassen. Sollte jeder mal nutzen und probieren. Also kann ich nur empfehlen.
Ja. Und dann auch gerne mal zu ChatGPT sagen, du darfst auch kritisch sein.
Ja, muss man, glaube ich, auch sagen. Sonst labert es eigentlich immer nur das nach, was du eigentlich wolltest. Ja.
Ist ein guter Bestärker, definitiv.
Ja. Was manchmal auch gut ist. Also um dann Unsicherheiten auszuspielen, das ist gut, wenn du sagst, das machst du alles richtig. Ja. Aber ich frag auch ab und zu, plausibilisiere deine Aussagen selber. Dann, oh ja, stimmt, da ist ein Denkfehler von mir, sagt dann ChatGPT, ganz seltsam. Und kommt dann mit Alternativen. Aber man muss es lernen,
damit umzugehen,
das zu verstehen, ja. Verantwortung liegt bei der Organisation. Nicht der Einzelne muss resilienter werden, Strukturen müssen gesundheitsförderlicher sein. Es geht ja um Gesundheitsförderung hier in der spezifischen Studie. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen, nicht bloß persönliche Lifehacks oder verkürzte Arbeitszeiten oder irgendwie einen Obstkorb oder sowas, sondern die Verantwortung bei Organisationen.
Ja. Ja. Definitiv, es ist doch immer so, da passt der Spruch, der Fisch stinkt am Kopf immer zuerst.
Ja.
Wenn da keine Kultur von Offenheit, Fehlerkultur, Stabilität und was weiß ich nicht vorgelebt wird, dann hat das Auswirkungen auf alle anderen Hierarchieebenen. Ich glaube, es wird immer nach oben geguckt. Wie machen das eigentlich die Menschen da, die das Unternehmen leiten? Wie gehen die miteinander um? Wie gehen die mit Fehlern um? Wie gehen die mit Lessons Learned um? Und wie fragen die mich, wie ich mich wo mit einbringen kann?
Mhm. Ja, absolut. Und das führt auch zum letzten Punkt, den ich habe, nämlich systemisch statt individuell denken. Also Zeitdruck und Überlastung sind oft systemisch verursacht. Sie lassen sich nicht mit Homeoffice oder Yoga lösen. Also wieder beim Yoga vom Anfang. Die Lösung liegt nicht im Rückzug, sondern in der Gestaltung von Arbeit als menschlich und nachhaltig. Fand ich ganz interessant in der Studie, dass das auch so rüberkam. Und ich finde das gut. Ist, glaube ich, aber nicht ganz so akzeptiert, dass das so ist.
Ja, also bei mir ist auch wirklich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil du das Thema Obstkorb gerade so beiläufig mit erwähnt hast. Work-Life-Balance ist ja auch ein Gefühl. Es ist nicht nur dieses Thema, das hattest du, glaube ich, eingangs auch gesagt, okay, wie viel arbeite ich jetzt und wie viel habe ich Freizeit, sondern wie fühle ich mich, wenn ich auf Arbeit bin?
Ja.
Wenn ich mich auf Arbeit gestresst, demotiviert fühle, gehetzt, dann ist das ja eine ganz andere Qualität, die ich dann auch mit nach Hause nehme, wenn ich Freizeit habe. Und da hilft kein Obstkorb. Da hilft die Kultur.
Ja, das denke ich nämlich auch. Und auch Diskussionen über 4-Tage-Woche so generell hilft vielleicht nicht, wenn es systemisch nicht in Ordnung ist.
Ja.
Dann hast du halt 4 Tage die Hölle und kurierst den 5. aus, um dann vielleicht irgendwie halbwegs ins Wochenende zu kommen.
Ja,
es muss halt größer oder nachhaltiger gedacht werden. Ne?
Ja.
Zwischenfazit, wir rein mal auf die Zeit geguckt, sollten wir mal zum Zwischenfazit kommen. Ich habe mir Folgendes notiert, eigentlich schon fast ein Fazit. Balance entsteht durch aktive Gestaltung, nicht durch Abwesenheit. Also nicht der Yogakurs oder ich mache jetzt Feierabend. Sondern du musst aktiv gestalten, dass du in deine Balance kommst mit deiner Arbeit. Denn mal ganz ehrlich, wir sind in Hauptzeit des Tages, sind wir irgendwie am Arbeiten. Außer man kann auf seinem Vermögen sitzen und macht Vermögensverwaltung.
Ja.
Aber letztlich ist das auch Arbeit und macht ja Spaß. Und das ist ja dann, muss man halt aktiv gestalten. Was kann ich tun, damit ich im Ausgeglichenen bin? Da sollte man vielleicht öfter drüber nachdenken.
Ja.
Ne?
Ja, absolut. Eine Geschichte dazu und noch einen Gedanken. Ich würde auch sagen, Work-Life-Balance ist nicht nur eine Stundenanzahl, sondern es ist ein Gefühl.
Mhm.
Und eine lustige Geschichte, weil du gesagt hast, etwas gestalten, in dieser Balance zu sein. Das heißt lustige Geschichte, aber aus der Erfahrung heraus. Ich hatte, wo ich bei der Bahn angefangen habe als Führungsrolle, habe ich so ein Belastungs-EKG umbekommen. Also wirklich 2 Tage überall verkabelt zu sein, Gehirnströme messen, Herzfrequenz messen und so weiter und so fort. Und es sollte mir halt zeigen in meinem Arbeitsalltag, wo empfinde ich Stress, wo empfindet auch mein Gehirn Stress und wo bin ich wirklich in einer Ruhephase. Und das war, wo ich halt, glaube 1-2 Wochen oder sowas dabei war. Und mega interessant war, ich dachte, es kommt raus, dass ich auf Arbeit weniger gestresst bin, weil ich habe ja die ganze Zeit zu tun. Ich bin von Meeting zu Meeting, ich rede ganz viel mit Menschen und ja, die Aufgaben werden halt abgearbeitet, ne? Und sobald ich nach Hause komme und dieser Kinderlärm und dieses Mama und diese andere Rolle, die du hast, die ja doch sehr, sehr schnell variabel ist, im Sinne von freudig zu Trauer und ganz viele Tränen und alles ist blöd von den Kindern, ne? Und dann auch in dieses Bett bringen Ritual, was damals bei uns noch locker 2-3 Stunden gedauert hatte zu dieser Zeit, ja. Dachte ich, dass ich da dann total gestresst bin und mein Herz und meine Gehirnströme total nach oben gehen. Rausgekommen ist, dass es genau andersrum war.
Hat dich entspannt, Zeit mit den Kindern zu verbringen, ne?
Entspannt nicht unbedingt, aber ja, dadurch, dass ich in die Aktion gegangen bin, ich bin ja richtig tätig gewesen, ich habe reagiert auf all das, was gekommen ist von den Kindern her, dass mein Körper gesagt hat, okay, jetzt bin ich irgendwie in einer körperlichen Bewegung und mein Körper und mein Kopf wissen, mein Gehirn weiß, ich tue was. Ich tue was, um das Problem zu lösen. Und auf Arbeit, wie gesagt, ich war da gerade mal 1-2 Wochen dabei, viel war unsicher, was ist das Thema Erwartungshaltung, was ist jetzt meine Rolle, wie funktioniert dieses System, wie funktioniert diese Organisation, wie funktionieren diese Menschen untereinander, dass ich die ganze Zeit wahrscheinlich im Unterbewusstsein mein Gehirn gerattert hat, okay, wie sortiere ich das jetzt ein? Und das und das. Aber mein Körper hat ja nichts gemacht. Er war von Meeting zu Meeting. Und ich war nur Aufnehmer, aber keiner, der halt reagiert hat. Ne? Und das fand ich super spannend.
Und wie habt ihr das ausgewertet? Also du, wahrscheinlich war da ein Arzt dabei am Ende, oder? Und hat das mit dir ausgewertet?
Tatsächlich zwei Externe zum Thema Gesundheitsmanagement, ausgebildete Sportpsychologen und Coach und keine Ahnung, was für Ausbildung die alles noch hatten, ja. Aber die kamen da richtig mit Equipment an und
das ist ja mal spannend.
Haben also das dann gemacht, fand ich richtig, richtig gut. Und das hat auch mein Denken so ein bisschen umgedreht, wirklich drüber nachzudenken, nur weil ich jetzt in Bewegung bin oder von Meeting zu Meeting rase, heißt das jetzt, dass ich etwas lösen kann?
Mhm.
Oder ist es eigentlich anders? Ist es nur, um anwesend zu sein. Genau. Das könnte auch ein Mut sein, vielleicht fürs nächste Mal.
Aber das ist vielleicht wirklich ein guter Punkt, weil du brauchst ja so eine Art Selbstführung, also dich selber zu führen. Dann kannst du ja vielleicht auch andere führen, aber erstmal muss man sich ja selber irgendwie führen. Und dann, durch manche Meetings ist man ja, wird man ja fremdgesteuert oder geführt, ne? Und das ist ja dann nicht mehr selbstbestimmt. Und ich habe in irgendeiner Studie gelesen, dass eben auch suche ich nochmal raus, welche das war, dass es eben Menschen, die mehr Autonomie haben, also sich selber organisieren können. Das ist manchmal ja auch ein Nachteil, weil man dann weiß, man ist unsicher oder weiß nicht, welche Rolle es ist. Aber man kann ja auch ganz, ganz klar definierte Autonomie haben in einem Unternehmen, dass die mehr Engagement und weniger Erschöpfung haben, interessanterweise. Und ja, vielleicht sollte man darüber nachdenken, wenn man Autonomie hat oder haben möchte, wie geht man damit um? Wie führe ich mich selber? Ja.
Total, ja.
Noch eine provokante Frage. Dann denke ich, sollten wir mal zum Fazit kommen. Work-Life-Balance wird ja jetzt aktuell auch viel in der Politik diskutiert. Wir arbeiten zu wenig, wir müssen mehr Leistung bringen. Alles ganz schlimm. Aber ist das nicht nur ein Ablenkungsmanöver?
Also ich habe neulich auch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, um diesen Ausspruch zu hinterlegen, arbeiten wir tatsächlich weniger als in den letzten Jahren. Und nein, ich glaube, die Überstundenanzahl, ich kann es jetzt, muss man vielleicht auch nochmal verlinken, ich glaube, gelesen zu haben, dass die Überstundenanzahl in den letzten Jahren höher war, als es sonst der Fall war, was zum Beispiel diese Auslage widerlegen würde. Was war deine Frage, Sebastian?
Ne, ob das nicht die Diskussion über Work-Life-Balance irgendwie ein Ablenkungsmanöver ist. Also zum Beispiel, wir müssen jetzt länger arbeiten, weil wir irgendwie die Rentenkasse füllen müssen.
Es kommt halt die Frage, müssen wir uns stellen, wie wollen wir arbeiten? Ja. Nicht nur, weil wir länger arbeiten. Genau, sind wir dadurch besser? Leisten wir dadurch?
Das definiert die Leistung ja nicht.
Ja.
Mag so sein, dass man in der Kohlegrube dann einfach mehr Kohle rausholt, aber wir arbeiten ja alle schon nicht mehr so. Also wir sind ja, wir sind, glaube ich, schon nicht mehr 100% Industrialisierung. Ja.
Nicht, dass man sich dadurch auch zum Thema Innovation sperrt, ne? Ja, wenn man sagt, okay, wir arbeiten jetzt einfach mehr und überlegen nicht, was müssen wir eigentlich anders tun, damit wir genau diesen Standard oder arbeiten, einen besseren Standard herbekommen.
Und das ist vielleicht auch gesellschaftlich interessant. Und dann ist Work-Life-Balance eben nicht so negativ abzuwerten, sondern eher eine Herausforderung für jeden selber zu sagen, ich bin in meinem Gleichgewicht mit meiner Arbeit oder eben auch nicht.
Ja.
Ja. Wollen wir zum Fazit kommen?
Ja, los.
Also, ich habe folgendes Fazit, denke ich. Balance, also in dem Kontext, heißt bewusster mit der Energie umgehen oder mit seiner Energie umgehen. Nicht einfach kürzer treten. Das würde ich so subsumieren unter Work-Life-Balance. Dass man eben ganz bewusst seine Energie einsetzt, seine Fähigkeiten und das Beste daraus macht. Und nicht weniger macht. Das bringt ja, erfüllt einen ja auch nicht, wenn man einfach gar nichts mehr macht. Es mag vielleicht Menschen geben, die das erfüllt, die gar nichts machen, aber eigentlich ja nicht. Eigentlich wollen wir irgendwas tun.
Das überhaupt gar nichts machen. Irgendwas macht man doch.
Irgendwas macht man immer, ne? Ja.
Ja.
Und dann ist man vielleicht auch damit in der Balance.
Ja. Würde ich unterschreiben, für mich geht es noch ein Stück weiter, dass ich sage, wenn du selber für dich klar bist, wenn du vielleicht auch selber für dich weißt, okay, was ist der Sinn, kannst du jetzt ins Leere gesprochen, ne? Also warum bin ich da? Welches Ziel möchte ich erreichen? Welches Ziel möchte ich der Gesellschaft mitgeben, um eine bessere zu sein? Wenn du das klar hast und sozusagen danach jeden Tag etwas streben kannst, um dieses Ziel näher zu kommen, fühlen sich 20 Stunden Arbeit vielleicht an wie 2. Mhm. Wenn du aber viel tust, was du vorgesetzt bekommst, was du nicht nachvollziehen kannst, wo du eine andere Meinung, eine andere Haltung hast, dann fühlen sich 2 Stunden an wie 20.
Ja, aber ist auch was mit Energie zu tun hat, ne? Dann ist die auch anders eingesetzt oder nicht so zielführend eingesetzt für einen selber.
Ja, ja, genau. Und das zu hinterfragen und sich da immer wieder bewusst zu werden, okay, was kann ich tun, um in meinem Circle of Influence zu sein, ja? Wie kann ich mein Verhalten diesbezüglich, mein Denken diesbezüglich anpassen, um da in meiner Energie mehr unterwegs zu sein, damit sich das auch locker und leicht anfühlt.
Gut, Franzi, danke. Das war eine sehr schöne Diskussion über Work-Life-Balance und interessanterweise mit gleichen Erfahrungen. Also es ist nicht per se schlecht, Work-Life-Balance anzustreben, wenn man darüber nachdenkt, wie man sie erreicht, wie man seine Autonomie herstellt und mit dem Leben und mit dem Beruf klarkommt.
Genau, meine beste Work-Life-Balance ist jetzt, wenn ich wieder reinkomme und die Kinder schlafen und ich mich jetzt so meinen Mann auf die Couch setzen kann. Das wäre richtig gut.
Morgens Mittwoch um 7 Uhr.
Ja.
Ja, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Sebastian.
Sehr gut.
Tschüss. Tschüss. Das war Karriere ist kein Ponyhof.
Von und mit Franziska und Sebastian. Vielen Dank fürs Reinhören.
Wir hören uns nächste Woche Mittwoch früh am Morgen wieder.
Wenn es heißt, wir decken Unternehmensmythen auf. Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen.